Ich freue mich, dass wir heute zu dritt am Tisch sitzen mit Melanie und Frank und mir. Ihr werdet nachher vieles hören von Frank, was ich in den letzten Monaten und Jahren über ihn erfahren habe, nachdem wir uns mehr als 20 Jahre fast aus den Augen verloren haben. Frank und ich sind uns begegnet in den 90er Jahren, als wir gemeinsam aufgrund eines nicht geraden Schulweges Abschlüsse nachgeholt haben, gemeinsam an einer Schule, wir uns dann aus den Augen verloren haben, sind wir uns wieder begegnet, ich glaube 2017, 2016. Und da habe ich dich entdeckt in den Social Medias. Und das Erste, was mir auffiel, als ich dein Profil gesehen habe in diesen Social Medias, war Sexologe. Und ich habe gedacht, das ist nicht der Frank, den ich damals kennengelernt hatte. Der hatte eigentlich geplant, in die soziale Arbeit einzusteigen. Und eigentlich lebte der damals, als wir uns aus den Augen verloren haben, auf dem Westerwald. Und jetzt war der plötzlich Sexologe und lebte in Norddeutschland, am Plöner See sozusagen. Das hat mich sehr überrascht und im Laufe der letzten Jahre haben wir uns wieder angenähert. Auch dadurch, dass ich nach Hamburg gezogen bin. Wie kam es zu diesem Weg, Frank?
Zu dem Weg vom Westerwald bis in den Norden.
Bis in den Norden und vom, sage ich mal, von der praktischen Ausbildung im Wald zum Sexologen und Sexualtherapeuten.
Ja, wie du gesagt hast, meine praktische Ausbildung war die des Forstwirts und da habe ich mich sehr wohl gefühlt und das ist auch so die Arbeit, die ich immer wieder sehr gerne gemacht habe, auch heute im Übrigen auch noch ausübe, aber das natürlich eher im privaten Bereich. Zu den Sexualwissenschaften bin ich eher gekommen, als ich damals im Wald aufhörte, nachdem ich einen schweren Unfall hatte, bin ich dann irgendwann eingestiegen in die Sozialwissenschaften oder Erziehungswissenschaften. Habe dann erst meine Erzieherausbildung gemacht und bin nachher an die Uni gegangen, nach Siegen, und habe dort Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert. Was mich da immer wieder interessiert hatte, war die Arbeit mit Jugendlichen, mit straffällig gewordenen Jugendlichen und deren Familien. Im Laufe der Zeit habe ich, wenn ich mit den Familien gearbeitet habe, natürlich auch immer wieder mit den Paaren in der Familie zu tun gehabt.
Okay.
Nämlich das Elternpaar. Und ich habe dann irgendwann differenziert zwischen den Eltern und der Paarebene. Und habe mich da dann weiter ausgebildet als Paartherapeut und habe dann festgestellt, wenn ich mit Paaren arbeite, geht es auch ganz viel um Sexualität. Und das hat mich dann letztendlich da auch veranlasst, dass ich da in die sexologische Ausbildung gegangen bin. Das ist bei einem Institut, bei einem Schweizer Institut gewesen, die lange in Hamburg ausgebildet haben, dann in Berlin jetzt auch noch ausbilden. Und mittlerweile gibt es diesen Studiengang als Masterstudiengang ja auch in Merseburg. So bin ich letztendlich in die Sexualwissenschaften gekommen. Ja, und wie komme ich in den Norden? Das war mein Weg. Ich habe schon von Kind an viel Zeit im Norden verbracht, während meinen Urlauben mit der Familie, als Kind noch. Und habe irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dort ein Haus zu kaufen. Habe das über 6 Jahre ausgebaut, dieses Haus, also eine alte holsteinische Karte. Und in 2011 bin ich dann komplett in den Norden gewechselt und seitdem lebe ich im Norden, habe in Eutin und in Lübeck eine eigene Praxis, habe hier und da noch Aufträge vom Jugendamt, aber behandle überwiegend Menschen mit unterschiedlichen Problematiken, aber mit dem Schwerpunkt schon Paar- und Sexualtherapie.
Okay. Jetzt kann ich mich erinnern, als wir die ersten Begegnungen hatten im Norden, in der Nähe von Plön, da wo du lebst. Da hast du eine Menge Holz vor der Hütte gehabt, was du selbst gemacht hast. Und einen Tag durfte ich dann auch mal wieder den Holzklotz haben und habe einige Stunden dein Holz klein gehackt. Und dabei habe ich deine gute Axt, die auch klein gemacht, die auch eine Geschichte hatte. Und den Holzklotz habe ich auch noch klein gemacht. Das muss wohl an meiner Verfassung gelegen haben zu diesem Zeitpunkt. Ich habe dir aber auch eine gute neue Axt gekauft. Was hat das, dieser Weg, wir haben ja eigentlich einen ähnlichen Weg genommen, beide aus dem praktischen Beruf kommt, ich als Elektroniker und dann als Theologe und später als Berater. Was hat das mit deiner Geschichte zu tun, dass du diesen Werdegang entwickelt hast? Aus einer praktischen, handwerklichen Tätigkeit hinein in eine sozialarbeiterische, die sich vor allen Dingen mit Beziehung und Beziehungsgestaltung auseinandersetzt.
Wenn ich heute zurückschaue, was das mit meiner Geschichte zu tun hat, sehe ich heute natürlich einige Zusammenhänge, die ich damals noch nicht gesehen habe, als ich dann in die Erziehungswissenschaften eingestiegen bin. Heute im Rückblick ist mir vieles klar geworden, dass mich natürlich immer wieder auch meine eigene Biografie dazu animiert hat, noch mehr in das Beziehungsgefüge der Familien reinzugehen und auch in die Persönlichkeitsstruktur und auch in die therapeutische Arbeit. Was ich selber mitbringe und was mich selber ausmacht, was ich als Kind oder das Kind erlebt hat, dass ich damals war, dass... ja, das ist immer hier und da immer noch Thema für mich, mit dem ich mich auseinandersetze über die ganzen Jahre meiner unterschiedlichen therapeutischen Ausbildung. Ich habe ja auch eine traumatherapeutische Ausbildung irgendwann auch noch absolviert und bin da an gewisse Themen gegangen und das hat mich geprägt und das hat mich motiviert, immer wieder weiterzumachen. Und ich kann heute vieles sehr gut nachvollziehen, was mir meine Klienten erzählen. Und da bin ich oftmals im guten Verständnis, denke ich mal, aber auch in der Differenzierung, dass ich die Klienten nicht begöcher, sondern eher, dass ich denen auch zutraue, dass die etwas machen wollen. Aber das so ganz grob, das ist so das, was mich motiviert hat.
Jetzt hast du ein Wort gesagt, gerade das kenne ich selbst gar nicht, begöschert. Was meint das?
Begünschern heißt, das ist so ein norddeutsches Wort, das habe ich mittlerweile auch irgendwie so für mich übernommen. Also einwickeln, betreuen,
okay. Pampern oder
Pampern.
So. Pampern, okay.
So sagt man. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir im Hinterland gesagt haben.
Pampern vielleicht. Vielleicht haben wir Pampern gesagt im Hinterland.
Manche Worte vergisst man auch.
Ja. Ich habe manchmal zu Melanie gesagt, dass das, was ich bis heute gemacht habe und auch den Weg, den ich eingeschlagen habe in diesen 30 Jahren, dass alles eigentlich dazu gedient hat, auch die Weiterbildungen, Ausbildungen, die Prozesse, letztlich um mich selbst zu verstehen. Würdest du das bestätigen für deinen Weg?
Ja. Ich habe irgendwann vor 4-5 Jahren habe ich ein Kloster hier im Norden besucht, das nördlichste Kloster überhaupt in Deutschland, in Nitschau. Und dort habe ich ein einwöchiges Männerseminar besucht. Das nannte sich Männerwüstentage. Und am Ende dieser Woche ist mir etwas klar geworden, nämlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hattest, dass ich immer wieder der Meinung war, dass ich von mir eine bessere Version erstellen wollte. Was natürlich mit meinen Kindheitserlebnissen zu tun hat. Aber da wurde es mir klar, dass ich immer noch versuchte, irgendwie gut zu sein. Und das hat mich natürlich immer weiterhin motiviert, da meine Ausbildung auch anzugehen, um ja, mich zu verstehen, mich zu heilen, wie auch immer. Mittlerweile denke ich da etwas anders drum, aber das ist so, ja, da stimme ich dir zu. Das hat viel auch damit zu tun, um mich selbst zu erfahren, mich kennenzulernen und meine Art und Weise im Alltag und im Miteinander besser zu verstehen. Hm.
Was meinst du, wenn du sagst, heute denkst du da anders drüber?
Anders darüber denke ich heute eher, wenn ich mich heute noch weiterbilde und fortbilde. Und ich bin ja immer irgendwie im Kontext von Ausbildung, Fortbildung, allein durch meine Klienten, wo ich immer wieder neue Dinge entdecke, Dinge hinterfrage, dass ich Literatur dazu lese, dass ich das heute anders mache. Ich glaube, ich verstehe mich mittlerweile recht gut und nutze heute diese Weiterbildung dafür, um nochmal anders auf meine Klienten schauen zu können, um nochmal Dinge in einen anderen Kontext setzen zu können, um daraus Fragen oder Konzepte zu entwickeln, die vielleicht dem einen oder anderen Klienten auch hilfreich sein könnten. Also heute schaue ich eher auf den Klienten, was kann ich ihm mitgeben, anstatt auf mich, was brauche ich für mich, um von mir eine bessere Version zu erschaffen.
Okay. Frank, eingangs erwähntest du, dass du mit Eltern angefangen hast zu arbeiten über eben diese Betreuung straffälliger Jugendlicher und dann differenziertest zwischen Eltern- und Paarebene und dann feststelltest, dass das Thema Sexualität offenkundig häufiger auch eine Rolle spielte in der Dynamik. Was genau meint das?
Das ist eine gute Frage. Weil viele Menschen oftmals bei dem Thema Sexualität sehr häufig an die geschlechtliche Sexualität denken. Und Sexualität in dem Sinne, wie ich es gelernt habe, wie ich heute denke und wie wir das auch als Sozialtherapeuten und Sexualtherapeuten und Sexologen halten, ist, die Sexualität an den Menschen zu sehen. Das heißt, was macht den Menschen aus in seinem Sein, nämlich in seiner Weiblichkeit, in ihrer Weiblichkeit, in seiner Männlichkeit, das, was er mitbringt als Mann und als Frau. Und das alleine ist Sexualität. Sexualität ist die Dynamik der Nähe und Distanz, die wir im Alltag immer wieder in der Partnerschaft, also auch mit Freundschaften leben. Und wir klammern da in unserer Arbeit die geschlechtliche Sexualität immer nochmal als Sonderthema aus. Und das ist etwas, was ich da heute hintersehe. Nämlich, ich mache es an einem Beispiel kurz fest. Ein Junge, der zum Mann heranwächst, braucht für sich als Identifikation das männliche Vorbild, den Mann in seinem Sein als Mann, den er nachher auch wieder verkörpert in der Begegnung mit anderen Frauen oder je nachdem in seiner geschlechtlichen Orientierung auch vielleicht in der Begegnung eines Mannes gegenüber. Wie kann er verführen? Wie lädt er ein? Wie geht er auf sie oder auf ihn zu? Wie selbstsicher ist er? Dafür braucht er aber ein männliches Vorbild, der das ebenfalls verkörpert. Und dadurch, dass wir noch in einer Welt leben, wo die Männer nach wie vor weitestgehend in den Familien fehlen, ist es gerade für Jungs sehr schwierig. Aber das macht sein sexuelles Wesen aus. Und dann gibt es Probleme auf der Paarebene. Nicht selten, dass das mittlerweile auch Auswirkungen dann auf die geschlechtliche Sexualität hat. Und das sind dann die Männer, aber auch Frauen, die dann zu mir oder zu uns in die Praxen kommen.
Wenn die kommen, wie kommen sie? Also mit welchen Fragen kommen sie?
Wenn sie als Paar kommen, steht die Partnerschaft neben den Themen, dass ich zu wenig Anerkennung bekomme, dass ich zu wenig gesehen werde von meinem Partner, steht auch nicht selten das Thema Sexualität erst im Hintergrund, aber manchmal auch im Vordergrund, nämlich die Anerkennung, wie ich gesehen werde als Mann oder als Frau oder aber mit dem unterschiedlichen sexuellen Verlangen oder Begehren in der Partnerschaft. Das ist ein Thema, was Paare mitbringen. Andere Themen ist, wenn Einzelpersonen mit einem sexologischen Anliegen kommen, ist eher die sexuelle Funktionsfähigkeit, dass sie nicht ganz so dargestellt ist, vorhanden ist, wie sie gewünscht ist. Das heißt, es wird problematisiert. Mhm. Und dann kommen sie, Männer mit Erektionsproblemen, mit frühzeitigem Orgasmus, Frauen mit Vaginismus, mit Unlust, wie auch immer. Das sind alles Themen, damit kommen die Menschen dann zu mir in die Praxis.
Mal eine Frage zwischendurch. Du als Experte, wie viel Sex ist eigentlich normal?
Das definiert jeder letztendlich, denke ich mal, für sich selbst, was normal ist. Ein Paar, in dem eine Partnerschaft, wo die Frau zum Beispiel nur zweimal im Jahr Sex haben möchte, ist das für sie normal, weil es für sie ausreichend ist. Ein Mann, der am Tag dreimal Sex haben will, ist für ihn natürlich normal. Also dazu gibt es keine allgemeingültige Aussage. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Entscheidend ist es nachher, wie einigt sich das Paar letztendlich auch in der Partnerschaft, was sie an Sexualität im Alltag haben wollen, wie viel sie haben wollen, in welcher Form sie haben wollen, mit all dem, was dazugehört.
Jetzt kenne ich das aus meiner Erfahrung mit Paaren, dass es sehr häufig nicht so ist, dass die das über ein Wir formulieren, sondern einer möchte mehr und der andere weniger. Mhm. Und ich vermute mal, dass das auch eine Thematik ist, mit denen die kommen teilweise. Wie gehst du da vor, in dieser Thematik?
Da schaue ich dann eher auch darauf, wie wollen die beiden sich letzten Endes verständigen für die Zukunft. Viele haben die Idee, es taucht nicht selten auf, so wie die Sexualität am Anfang gewesen ist von der Beziehung, dass diese Sexualität ein Leben lang vorhalten muss. Was ja löblich ist, was man so machen kann, aber was unrealistisch ist. Wenn man sich überlegt, der ganze Körper verändert sich, der Beruf verändert sich, alles in unserem Leben verändert sich, aber nur die Sexualität, die soll sich nicht verändern. Das geht überhaupt nicht. Sexualität verändert sich und die Sexualität, geschlechtliche Sexualität, wird nach 5 Jahren nicht mehr so sein wie am Anfang der Beziehung. Mhm. Und mit dieser Thematik kommen diese Menschen dann, dass einer der beiden Partner eher so einen, wie wir sagen, einen verlangstärkeren Teil übernimmt, der mehr Sexualität haben will und der andere Partner etwas verlangschwächer ist. Genau hinzuschauen ist dann, der mehr Sexualität will, was will er eigentlich damit bezwecken, wofür will er Sex haben? Und diese Frage, die stelle ich sehr genau und sehr akribisch und bis ins kleinste Detail. Wofür ist es wichtig, dass er Sexualität hat, geschlechtliche Sexualität hat mit seinem Partner, mit seiner Partnerin? Und was bewegt ihn, was hat er davon? Und auf der anderen Seite ist, derjenige mit dem geringeren Verlangen, ist es, also welche Gründe liegen dahinter? Ist es das Angebot, was gemacht wird? Was fehlt? Was dürfte anders sein? Also es wird genau ausformuliert, genau hingeschaut, was mögen die beiden vielleicht verändern, zu was sind sie auch bereit und auch vielleicht welchen Preis sind sie bereit auch zu bezahlen, um für die Zukunft eine geschlechtliche Sexualität auch weiter leben zu können. Und es gibt auch manche Paare, die letztendlich dann auch da zu dem Schluss kommen, dass die ja, sich dann auch trennen, weil sie feststellen, das Konzept, was sie sich über die Jahre entwickelt haben, wo jeder für sich selbst ein Konzept sich neu überlegt hat, dass das nicht mehr zusammenpasst.
Ist das richtig verstanden von mir, wenn ich das jetzt reflektiere, was du gesagt hast, dass die Paare, jeder für sich, was reguliert damit? Also mit dem weniger oder mehr?
Also die Regulation. Wenn man überlegt, Sexualität fängt ja schon früh in unserem Leben an. Das ist ja angeboren. wir kennen ja heute, gibt es ja genügend Untersuchungen, so dass man ja auch schon sieht, wie Säuglinge, Kleinkinder im Kindergartenalter, wie die sich sexuell befrieden, nicht befriedigen, sexuell befrieden, vor dem Einschlafen, zur Beruhigung, wie auch immer. Das gibt es über hohe Körperspannung, über die anschließende Entspannung. So, und da ist das ja ein gutes Konzept bei Kleinkindern, um zur Ruhe zu kommen. Und nicht wenige erwachsene Menschen halten da auch noch daran fest. Das ist ein gutes Konzept gewesen, was über eine Überspannung letztendlich dazu geführt hat, in die Entspannung zu kommen. Also das ist nicht außer Acht zu lassen, und viele wissen das nicht. Und viele sehen da auch nicht den Zusammenhang. Andere Menschen zum Beispiel stellen über die Sexualität die Nähe her, die sie brauchen, um das Gefühl zu haben, dass sie überhaupt letztendlich sein können, dass sie dem Partner nahe sein können, dass sie gewollt sind, dass sie erwünscht sind. Und so gibt es unterschiedliche Lebensmodelle, warum Menschen Sexualität haben.
Also ich verstehe das richtig, dass du sagst, unser Sexualinteresse oder unsere Sexualität hängt sehr stark damit zusammen, was wir in der Biografie, in der Prägung erlebt haben, uns begegnet ist und wie wir uns da angelegt haben sozusagen und auch letztlich eine Wiederholung von etwas. Und was ich auch verstanden habe, ist, dass du sagst, wir bauen damit Spannungen ab beziehungsweise wir kompensieren Ängste mit Sexualität.
Ja, das ist nicht selten, dass ich das so erlebe. Also wenn ich genauer nachfrage, dass ich dazu auch Antworten bekomme, beziehungsweise dass es den Menschen dann auch klar wird, was da eigentlich dahinter steckt. Und dann ist ja interessant, genau zu schauen, und wie können sie das alternativ auch herstellen. Denn wenn ich es immer nur an der Sexualität mit meinem Partner oder mit wem auch immer festmache, dann bin ich ja auch in einer Stück Abhängigkeit. Ich will aber auch sagen, dass das nicht nur ist. Also dazu kenne ich natürlich nicht alle Menschen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall hinzuschauen, welches Konzept dahinter steckt. Denn wenn jemand mit einer Sorge, mit einem Problem kommt, dann wird genau das problematisiert, nämlich wie es sein soll und nicht wie es ist. Und wie es sein soll, heißt ja dann, ich brauche etwas anderes. Und damit, und das bekomme ich nicht.
Und da sprichst du von Alternativen, die durchaus Verschiedenes beinhalten können und die vermutlich auch wieder verhandelt werden müssen.
In der
Paarbeziehung.
In der Paarbeziehung. Mhm. Nicht müssen. Können. Es kann auch genauso gut sein, dass einer sagt, das, was du mir gerade anbietest, was du mir an Sexualität anbietest, das ist nicht das, was ich brauche, was ich mir wünsche, wie ich mir das vorstelle, und dann lassen wir das auch. Also
Das klingt nicht so romantisch.
Diese romantische Vorstellung, die wir auch immer wieder haben, in der Liebe, in der Beziehung, in der Ehe, in der Sexualität, das ist natürlich ein schöner Gedanke, aber das ist ja oftmals außen vor. Denn die Wahrheit ist ja, dass wir selbst bewegt sind durch eigene Impulse, durch eigene Erfahrungen, dass wir damit etwas erreichen wollen.
Eine Frage zwischenschieben, nämlich in Bezug auf die geschlechtliche Sexualität, stelle ich mir vor, dass das ja auch ein verdecktes Verhandlungsfeld ist für Dinge, die in der Beziehung, in der Partnerschaft nicht offen verhandelt werden können, die vielleicht auch nicht funktionieren.
Können schon, nicht werden.
Oder nicht werden.
Sie können verhandelt werden, das ist kein Thema. Es gibt ja auch genügend Paare, die verhandeln das auch.
Ja, aber ja. Diesen Paaren steht vielleicht die Möglichkeit nicht zur Verfügung vordergründig. Und deswegen wird es dann da
abgelagert. Das ist richtig, denn da geht es eher darum, sie verhandeln es nicht, weil es ihnen nicht zur Verfügung steht, weil das Thema Sexualität tabuisiert ist vielleicht. Mhm. Dass ich in der Biografie nicht gelernt habe über Sexualität und jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema, über meine Bedürfnisse auch zu sprechen. Nicht wenige wissen ja letzten Endes gar nicht wirklich, was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Sie leben einfach nur und sie wollen dann haben und sie versuchen dann zu kompensieren. Aber die eigenen Bedürfnisse zu benennen und da etwas einzufordern, da auch mal hinzuschauen, was ist es genau, was ich gerade brauche, was mir gut tut, was mich befriedigt oder befriedet, das ist ja noch mal was anderes. Und das lernen die Menschen natürlich im therapeutischen Kontext. Also dafür stellen wir Fragen, da gehen wir ja rein und da haken wir nach. Und das sollen die, können die Menschen dann natürlich auch lernen.
An was hast du denn dabei gedacht, Melanie? Meinst du sowas, dass was verhandelt wird in der Partnerschaft? Was verdeckt ist oder manipuliert wird?
Ja.
Hast du Beispiele dafür?
Naja, mein Beispiel, was ich jetzt ansagen würde, wäre klassischerweise, auf der Gesprächsebene gibt es keinen wirklichen Kontakt. Und Klärungsversuche, Lösungsversuche, das Bedürfnis, sich auf einer Ebene mitzuteilen, wird nicht gesehen, nicht gehört. Und verlagert sich dann eben in die Sexualität, indem jemand dann einfach keine Lust hat mehr, diese Nähe zuzulassen, körperlich. Mhm. Und sich sozusagen an der Stelle als Symptom zeigt, dass grundsätzlich was nicht stimmt.
Das ist ein Bereich, das ist auch nicht selten zu sehen bei uns in der Praxis, nämlich dass Menschen keine Lust mehr haben auf den Sex, den sie angeboten bekommen. Mhm. Also das Angebot für ein sexuelles Projekt, was gestellt wird, das ist unattraktiv.
Ich muss noch unterbrechen, das hört sich so unromantisch und technisch an, was du gerade sagst. Wir sind doch nicht irgendwelche Läden, die irgendwelche Sonderangebote machen oder so. Also, kannst du das erklären? Also ich denke nicht in diesen Kategorien.
Ja, in der Kategorie. Von Anbeginn an, wenn wir in die Partnerschaft gehen, dann haben wir natürlich den Vorteil, die Hormone spielen, wir sind verliebt, die Schmetterlinge sind im Bauch, da funktioniert Sexualität ganz anders. Wir begehren regelrecht den Partner. Ihn denn ganz anders in uns auf. Wir riechen ihn, wir schmecken ihn. All das sind Dinge, die reizen, die fördern die Sexualität, das sexuelle Miteinander. Im Laufe der Zeit kommen natürlich dann gewisse Unarten dazu, sei es die Socken, die immer liegen bleiben, sei es, dass der Deckel beim Klo nicht runtergedrückt wird. All diese Sachen, die bringen uns dann ein Stück weit von dem Partner weg. Das heißt, wir müssen immer mehr schauen, dass wir, wie wir den Partner letztendlich für ein sexuelles Projekt wieder einladen können. Über eine gewisse Zeit funktioniert das gut. Nicht wenige Paare geben sich der Sexualität hin. Ich denke da gerade an diese Menschen, die dann den Partner sexuell befriedigen, weil sie wissen, er braucht es und sonst über Tage oder Wochen oder gar Monate mürrisch ist, ja, Angst vor Disharmonie haben. Das ist natürlich etwas, was ja nicht selten auftaucht. Also geben sie sich dem hin. Aber sie machen es nur dem Partner zum Gefallen, natürlich auch mit dem Hintergrund, weil sie diese Disharmonie nicht aushalten können. Aber irgendwann sagen sie, nein, so mache ich das nicht mehr. Mhm. Und dann kommen sie zu uns in die Praxis und sagen, so funktioniert es nicht mehr. Mhm. Und dann muss geschaut werden, wie hätten sie denn gerne dann den Sex? Was genau wäre ein interessantes Angebot? Und dann kommen manche Dinge auch mal auf den Tisch, nämlich, dass sie im Alltag mehr gesehen werden wollen, mehr berührt werden wollen, dass sie geliebt werden wollen, Zärtlichkeiten auch im Alltag haben wollen und nicht nur abends oder sonntagmorgens von 10 bis um 12 einmal die Woche im Bett zum Abreagieren der Spannung. Also das ist dann die Realität. Ja, und das ist alles andere als harmonisch und Verliebtheit.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was auch mit Sexualität zu tun hat, was mich natürlich noch nicht beschäftigt, aber was mich beschäftigen könnte. Ich komme in ein gewisses Alter und manchmal können Männer nicht mehr. Das ist ja auch eine Thematik, die du in deiner Praxis häufiger hast. Wie begegnest du dem?
Den Männern, die nicht mehr können?
Ja.
wenn sie es aussprechen und es zum Thema machen und es für sie ein Problem ist, dass sie nicht mehr können, dann frage ich natürlich erstmal nach, wofür wollen sie überhaupt können, was wollen sie können.
Und dann?
Und dann arbeiten wir daran. Es geht dann darum, wofür brauchen sie letztendlich, wofür wollen sie die Erektion haben zum Beispiel. Da reden wir mal von Erektionsproblemen, die meinst du vielleicht.
Genau, dieses schlimme, schreckliche Wort Impotenz.
Genau. Wie begegne ich denen? Also einmal die Frage natürlich, wofür, um es erstmal klar zu machen, rauszuarbeiten, was versprechen sie sich davon, was wollen sie eigentlich mit der Sexualität? Und da kommen wir genau zu dem Thema, was ich vorhin kurz angesprochen habe, nämlich die Erweiterung der Sexualität. Was macht mich als Mann aus? Nicht selten ist es so, dass Männer mit einer sogenannten Impotenz oder instabilen Erektion die Idee haben, wenn mein Penis nicht mehr steht, dann bin ich kein richtiger Mann mehr. Und sie leiden für sich innerlich, ruhig, leise, aber sie leiden. Und sie sprechen es nicht aus.
Weil es ein Tabu ist unter uns Männern?
Weil es ein Tabu ist.
Also sie sprechen auch mit Männern nicht drüber.
Ja, ja. Männer sprechen untereinander nicht darüber. Und es ist schon wirklich eine große Überwindung, das höre ich immer wieder von den Männern, überhaupt erstmal zum Urologen zu gehen und das anzusprechen. Und dann natürlich dann irgendwo in die sexualtherapeutische Praxis zu gehen und dann darüber zu reden. Und das ist nicht selten so, dass die Frauen davon noch nicht mal etwas wissen. Was sich dann aber auch auswirkt, dass die Männer sich von ihren Frauen zurückziehen und nicht mehr aktiv auf sie zugehen, um sexuelle Angebote zu machen. Und damit hat die Frau das Gefühl, dass sie unattraktiv ist, dass sie nicht mehr gewollt ist und dann natürlich auch in ein Gefühl des Ungeliebtseins kommt. Und dann fängt es an, auf der Paarebene zu krisen. Aber zurück, wie gehe ich damit um? Also das klären wir dann. Erstmal die Frage, was wollen Sie? Und letztendlich, dann kommt die nächste Frage, und wie genau machen Sie das? Wie genau kriegen Sie es hin, dass Sie Ihre Erektion, dass seine Erektion instabil ist? Und diese Frage, die nehmen manche natürlich auch schon etwas als Provokation auf, weil sie ja genau sagen, ich mache es ja gar nicht, es passiert mir. Mhm. Und damit gehen sie natürlich dann, haben sie die Idee, dass da etwas nicht an ihnen funktioniert. Und damit teilen sie oder koppeln letztendlich ihren Penis und damit die Sexualität ein Stück weit auch von sich ab. Und meine Intention ist dann, da wieder eine Einheit zu schaffen und dann geht es in die Arbeit. Nämlich in die Lernmodelle, wie der Mann letztendlich Sexualität auch gelernt hat.
Also das wäre dann eher so edukativ, dass du ihnen Informationen zur Verfügung stellst.
Naja, das ist das eine. Es geht aber auch eher dahin, erstmal dahin zu schauen, wie habe ich Sexualität auch gelernt.
Wie lerne ich denn Sexualität? Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, wir sind ja beide aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich war der erste Jahrgang, der Sexualkundeunterricht bekommen hat. Das war eine große Aufregung. Also wir waren sowieso aufgeregt, die Lehrer waren aufgeregt und unsere Eltern waren am meisten aufgeregt, glaube ich, weil die gedacht haben, wow, 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 wow. Und meine Eltern haben auf keinen Fall never mit mir über Sexualität gesprochen oder mir irgendwas erklärt oder mir was gelernt. Ich weiß, dass da gewisse Hefte auch irgendwo lagen, die vielleicht in manchen Haushalten in den 70er Jahren lagen, aber gelernt. Und Sexualkundeunterricht ist ja nicht so, dass ich Sex lerne, sondern dass ich informiert werde, da gibt es eine Scheide und einen Penis und ich am Ende des Unterrichts als Junge relativ aufgeheizt war jedes Mal.
Und ja. Internet gab es auch noch nicht. Das heißt, man musste auf die Bravo warten und auf der Sonne. Und einmal in der Woche hat man dann so einen kleinen Ausschnitt an Informationen zur Verfügung gestellt.
Oder auf die älteren Freunde hoffen, die irgendwie bei ihren Vätern in der Schublade irgendwelche kleinen Pornohefte gefunden haben, die man mitgebracht haben. Genau. Ja, das ist das eine. Was habe ich gelernt? Was sind die Werte und was ist die Moral? Das andere ist, wie habe ich Sexualität gelernt? Nämlich in der Selbstbefriedigung, im Solosex. Und da gibt es ganz große Unterschiede. Und das rächt sich, in Anführungsstrichen, letztendlich dann im Alter. Nämlich, wenn ich die Selbstbefriedigung, die ist ja ganz wichtig für die geschlechtliche Sexualität. Es gibt ja, wir unterscheiden zwischen unterschiedlichen Erregungsmodis. Das ist jetzt erstmal für euch vielleicht ein neues Wort.
Ich muss nochmal fragen, also du redest so wie selbstverständlich davon, aber in unserer Geschichte, in deiner, meiner und in Melanies Geschichte vermutlich, war Selbstbefriedigung nicht selbstverständlich, glaube ich, zu dieser Zeit.
Naja, ist die Frage, ob es nicht selbstverständlich war im Machen, im Tun, oder aber nicht selbstverständlich war, dass ich es wirklich nicht gemacht habe. Das ist ja ein Unterschied. Mhm. Rede ich nicht darüber oder tue ich es nicht? Und selbst wenn ich es nicht tue, eine sexuelle Erregung wird es ja irgendwo gegeben haben. Vielleicht auch nicht bei allen Menschen. Aber darüber, aber auch das beeinflusst ja letztendlich mein sexuelles Lernen und damit meine Partnersexualität.
Also bevor ich das erste Mal habe mit einer Partnerin, habe ich das erste Mal mit mir selber.
Genau.
Und da lege ich was an, sagst du.
Ja, genau. Und das sind diese sogenannten, wie wir sagen, Erregungsmodis. Das kommt darauf an, wie du deinen Penis anfasst, wie du ihn berührst, mit 5 Fingern, mit 3 Fingern, mit 2 Fingern, wo du ihn anfasst, benutzt du überhaupt für die sexuelle...
Es entstehen gerade Bilder bei mir und den Hörern so wahrscheinlich.
Ja, das soll ja auch mal sein. Und damit denken die auch mal ein bisschen darüber nach, gerade die männlichen Hörer, aber auch die weiblichen Hörer. Wie habe ich letztendlich gelernt, mich selbst zu befriedigen? Habe ich dazu hohen Druck, hohe Spannung aufgebaut, die ich so weit gebracht habe, dass mein Körper automatisch irgendwann in eine Art Orgasmus gekommen ist und habe entladen? Habe ich dazu irgendwelche Fantasien benutzt? Habe ich dazu Bilder genutzt? Habe ich dazu irgendwelche zusätzliches Material genommen? Habe ich meine Hand benutzt? Habe ich mich auf den Bauch gelegt? Habe mich damit mit hoher Spannung vielleicht auch meinen Penis an der Matratze kriegen? All das sind Dinge. So lernen wir Sexualität. Und je nachdem, wie ich Sexualität gelernt habe, mit welcher Spannung, mit welcher Entspannung, wie sehr habe ich meinen Körper mit einbezogen, hat das nachher Auswirkungen auf die Paarsexualität. Und bis zum gewissen Rahmen, in einem gewissen Alter, und da kommen wir her, das war ja deine Frage, ja, wenn ich im gewissen Alter bin, wenn ich dann eine instabile Erektion habe, bis zum gewissen Zeitpunkt funktioniert das alles noch ganz gut. Nur irgendwann funktioniert das Muster nicht mehr. Irgendwann kann ich nicht mehr mit der Hand, mit den Fingern so viel Druck aufbauen, damit ich überhaupt noch etwas spüre. Und dann nochmal darüber nachdenken, kann letztendlich die Frau, bleiben wir bei der männlichen Erektion, kann die Frau diesen Druck überhaupt aufbauen mit ihrer Vagina und dann kommt es zu instabilen Erektionen.
Okay.
Und wenn die erste da war, dann entsteht eine Angstschleife.
Dass es wiederkommt.
So, und dann lege ich den Fokus mehr und mehr darauf, funktioniert es nicht, steht er nicht. Und dann beginnt der Rückzug und dann geht es immer weiter. Und so gehe ich damit um. Das ist meine Arbeit, die ich im Sexualtherapeutisch mit Männern oder aber mit Frauen im Alltag mache.
Also im Grunde hilft mir die Beobachtung meiner eigenen Sexualität, die ich entwickelt habe, dann auch in der partnerschaftlichen Sexualität. Das heißt, wenn ich auf so einer Metaebene mir im Klaren darüber bin, wann empfinde ich Lust, wie empfinde ich Lust, wie lebe ich Sexualität, dann habe ich da insgesamt einen besseren Zugang. Habe ich das so richtig verstanden? Oder?
Ja, das ist nur ein bisschen kurz gedacht. Es geht nicht nur um die Lust. Lust entsteht ja im Alltag immer mal wieder. Lust auf ein Eis, Lust auf ein nettes Stück Kuchen oder wie auch immer. Lust, worauf habe ich Lust? Lust auf körperliche Nähe, Lust berührt zu werden, Lust zu berühren, Lust etwas in mich aufzunehmen, wenn ich jetzt auf die Frau schaue, Lust, wie auch immer. Ja? Das ist so, dass der eine Bereich. In der Partnersexualität ist es auch genau zu schauen, wie reagiert mein Körper auch darauf, wie sehr setze ich meinen Körper auch mit ein, wie sehr gehe ich nachher auch in den Genuss der Steigerung meiner Lust bis hin zur Befriedigung. Also da geht es ja nicht nur um den genitalen Teil, den Teil am Becken dran, sondern der Einbezug des ganzen Körpers. Und da arbeite ich mit den Klienten dran, wie sie diese Lust und nachher letztendlich auch das Begehren noch etwas anders ausleben können im sexuellen Bereich.
Wie wichtig ist denn da der Kopf?
Der Kopf ist sehr wichtig, weil der Kopf, wie ich eben sagte, auch die Frage, die Peter gestellt hatte, wenn ich irgendwann in eine Angstschleife gehe, dass ich nicht mehr richtig funktioniere, dann spielt der Kopf eine große Rolle, denn dann lege ich die Aufmerksamkeit nicht mehr darauf, wie ich jetzt meinen Partner, Partnerin küsse, wie ich sie berühre, wie ich sie streichle, ob es ihr gefällt oder nicht gefällt, was ich dabei empfinde, sondern der Kopf sagt dann, oh, hier ist ein Problem, ich habe Angst, dass ich nicht funktioniere, oder aber bei Frauen, es könnte wehtun, ich könnte Schmerzen haben und dadurch entstehen Spannungen, dann entsteht Anspannung im Beckenbereich, im Beckenbodenbereich, das ist ja mit einer der Hauptarbeiten, die dann noch mit stattfindet in meiner Arbeit, und dann gibt es bei der zu hohen Spannung kommt es dann letztendlich zu sexuellen Funktionsstörungen, in Anführungsstrichen, so wie es gerne ausgedrückt wird, aber das passiert über den Kopf.
Das ist das, was passiert, wenn der Mangel fokussiert wird, ne?
Genau.
Was passiert denn, wenn wir in die andere Richtung schauen?
Na, wenn ich in die andere Richtung schaue, was meinst du genau damit, in die andere Richtung?
Naja, wie wichtig ist mein Kopf, um auch Lust zu generieren auf den Partner, auf Sexualität, auf Berührung, auf das, was ich eben als gelungene Sexualität oder das definiere, was ich mir in dieser Sexualität holen möchte.
Ja, und das ist das, wenn du da den Fokus hinlegst, dann schaust du eher auch darauf, zum Beispiel, was tut dir selber gut? Was gefällt dir? Worauf hast du gerade Lust? Was möchtest du? Gestehst du es dir zu, dass du deinen Partner jetzt einfach mal benutzen darfst? Traust du es deinem Partner zu, dass er sich benutzen lässt? Das heißt aber auch, dass er auch im gewissen Moment sagt, so nicht mehr. Gehst du so weit, kannst du das tun, ja? Und in dem Moment holst du genau das, was du brauchst, holst du dir und vertraust vollends darauf, dass der Partner an einer gewissen Stelle sagt, nee, das mag ich so nicht oder das hätte ich noch ein bisschen anders. Da kommen wir zu der Kommunikation, die du vorhin angesprochen hast. Reden wir miteinander, drücken wir aus, was wir gerne mögen, was wir nicht mögen, ja? Oder haben wir ein Konzept noch in uns drin, schlimmstenfalls alle beide, Sexualität ist, Frau liegt unten, Mann ist oben und das war's. Und das über 30 Jahre. Da sagt irgendwann jeder Körper, irgendwann mal, darauf habe ich keinen Bock mehr. Also das ist die andere Seite.
Ist Autonomie hilfreich in diesem Fall? Autonomie. Einfach wirklich zu schauen, was tut mir gut und auch darauf zu vertrauen, auch mein Partner kann seine eigene Grenze formulieren und wahren und wir vertrauen uns untereinander so, dass wir in die Kommunikation gehen, wenn es in die verbale Kommunikation gehen, in irgendeine Kommunikation, wenn es nicht passt.
Genau, wenn es nicht passt, wenn etwas nicht gemocht ist. Und das macht ja auch so den Unterschied dann aus.
Ohne sich direkt abgelehnt zu fühlen, sondern auf der Sachebene zu hören, das war es jetzt gerade nicht.
Wenn du dir in deiner Paarsexualität, wenn du Lust auf deinen Mann hast und hast gerade Lust, berührt zu werden, auf Körperlichkeiten, etwas, den Penis deines Mannes nicht aufzunehmen, ist das ja etwas, dass du das kommunizierst, beziehungsweise gewisse Verführungsmethoden einsetzt, Angebote ausstrahlst an deinen Mann. Aber auch damit umgehen zu können, wenn er sagt, du, das ist ja ganz toll, was du mir hier gerade anbietest, aber gerade ist mir gar nicht danach. Und dass du dich da nicht für immer und ewig zurückziehst, sondern sagst, okay, ich respektiere das, aber ich kann das ja jetzt auch irgendwie und dann die Alternative auch mit mir jetzt allein machen. Und das ist Autonomie.
Und eine funktionierende Beziehungsebene, wo nichts verlagert werden muss.
Genau.
Ja.
Unser Podcast nennt sich ja Beziehung, das Wagnis von Nähe.
Ja.
Was brauchst du dazu, wenn ich diese Überschrift habe, das Wagnis von Nähe, und schaue mit dieser Überschrift auf Sexualität? Was brauchst du dazu?
Ist schon sehr schön, wenn du sagst, das Wort einbringst, das Wagnis. Wagnis ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel verbinde auch mit Mut. Bringe ich den Mut überhaupt auf, diese Nähe herstellen zu wollen? mein Bedürfnis an Nähe auch zum Ausdruck zu bringen, dem Partner gegenüber. Allein das hängt ja schon, hängt dann auch damit zusammen, was habe ich auch gelernt, welche Idee habe ich auch von mir selber. Kann ich mir zugestehen, dass der andere mich auch aushalten kann? Das ist ja etwas, was ja nicht selten problematisiert wird, dass Menschen sich genau deshalb zurückhalten, dass sie vielleicht dem Partner zu viel sein könnten oder aber die Angst, abgelehnt zu werden.
Also wenn ich mich zu sehr zumute, könnte ich abgelehnt werden.
Genau. Mhm.
Und würdest du sagen, wir fragen ja häufig in unserem Podcast nach der Liebesformel. Gibt es eine Sexualformel für gelingende Sexualität?
Was ich eben mit Melanie, auf Melanies Frage geäußert hatte. Gelingende Sexualität ist natürlich etwas miteinander reden. Es auszudrücken, was ist mein Bedürfnis, was ist mein Wunsch, wo ist meine Lust, das wahrzunehmen. Gelingende Sexualität funktioniert dann gut, wenn ich auch mich selber kenne, wenn ich meinen Körper kenne, wenn ich spüre, wenn ich die Aufmerksamkeit dorthin gebe. Das ist, sind alles Dinge, die für eine gelingende Sexualität beitragen.
Und setzt das immer eine Sexualität zwischen zwei Menschen voraus oder dürften das auch mehr sein?
Das dürfen auch mehr sein, das dürfen weniger sein. Gelingende Sexualität in dem Sinne mit sich alleine im Solo-Sex kann natürlich einen großen Aufschluss über sich selber geben, wenn man das gelernt hat. Menschen, die eine gute Solo-Sexualität haben, sind natürlich immer unabhängiger von der Paarsexualität. Und genauso darf es auch sein, dass Sexualität natürlich auch nicht nur mit einem Partner, auch mit mehreren Partnern stattfinden darf. Das ist ja, das darf jeder ja für sich selbst entscheiden und dann jeder hinschauen.
Und ja?
Die Formel, die du gerade offenbart hast, über die ich mich gerade schon so gefreut habe, kannst du die auch für dich persönlich tatsächlich in dein Leben integrieren? Ist das was, was einem in Fleisch und Blut übergeht, wenn man sich da so viel mit auseinandersetzt? Oder ist das eine bewusste Transferleistung? Was?
Beides letztendlich. Also ich habe über die Jahre, ich mache das ja den Job jetzt auch schon ein paar Tage, und gerade in den Ausbildungen war ich ja sehr damit konfrontiert, mich auch mit meiner Sexualität und mit meiner Idee und meiner Logik meines Systems und meiner Idee meiner Sexualität auseinanderzusetzen. Und ich weiß noch, wie ich es erstmal an einem ersten Wochenende damals vor einigen Jahren, ich glaube es war 2015 oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau, dort gesessen hatte im ersten Seminar, im Ausbildungsseminar. Und danach war mir klar, da werde ich nie mehr hingehen, weil mir das so nah war. Und ich hielt mich eigentlich für einen sehr aufgeschlossenen, sehr aufgeklärten Menschen und saß dann dort und hatte für mich nach dem ersten Wochenende entschieden, dass ich da nie mehr hingehen werde, weil mir das da auf einmal zu nah war. Natürlich bin ich weiter hingegangen und ich habe da mich sehr rausgewagt, auch aus meiner Komfortzone, habe mich da Dinge gestellt, die da nur sehr wenig angeboten wurden, ganz besondere Modelings vor 50 Leuten. Also das war schon alles sehr spannend und dem habe ich mich unterzogen, also auch hingegeben, und da habe ich sehr viel gelernt und habe dadurch auch viel über mich und meinen Körper gelernt, über meine Moral, und das hat mich natürlich beeinflusst und hat mir heute eine Sexualität gegeben, die ich heute gerne lebe und wo ich nur gewonnen habe.
Ich freue mich sehr, Frank, dass wir wieder zueinander gefunden haben nach vielen Jahren, auf eine ganz andere Art und Weise, auf einer ganz anderen Ebene auch, und dass Beziehung sich entwickelt und andere Formen annimmt, auch auf der kollegialen Ebene miteinander unterwegs zu sein an verschiedenen Stellen. Danke für deine Zeit und für den Austausch über einen Bereich, wo du Experte bist und wo du ein gefragter Experte bist. Und ich freue mich, dass wir weiter gemeinsam auf dem Weg sind miteinander an verschiedenen Stellen in den nächsten Jahren. Du hast mich ja ein Stück weit mit in den Norden gezogen, obwohl du gar nicht gezogen hast. In einer Zeit, wo es für mich nicht immer ganz einfach war. Vielen Dank für deine Zeit und für den Podcast und die Aufnahme. Und wir sehen uns und hören uns wieder.
Ja, und ich danke auch euch beiden für eure Einladung und hat mir Spaß gemacht, die Fragen hier zu beantworten. Danke.
Dankeschön, Frank. Das war sehr toll.
Und Frank findet ihr, wenn ihr nach Eutin geht oder nach Lübeck geht. Da könnt ihr ihn aufsuchen und besuchen. Und uns findet ihr in Hamburg und in Süddeutschland. Und auch wir stehen euch jederzeit zur Verfügung.